بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister und herzlich willkommen zum 18. Juz. Und zwar geht es hier weiter mit Surat al-Mu'minun, die Gläubigen, und das ist eine mekkanische Sura. Zu Beginn dieser Sura erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala die Eigenschaften der Gläubigen. Allah azza wa jalla sagt:
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
آية 1 bis آية 11. Den Gläubigen wird es ja wohl ergehen, denjenigen, die in ihrem Gebet demütig sind, und denjenigen, die sich von unbedachter Rede abwenden, und denjenigen, die die Zahlung der Abgabe anwenden, um denjenigen, die ihre Scham und denjenigen, die ihre Scham hüten, außer gegenüber ihren Gattinnen oder was ihre rechte Hand besitzt, denn sie sind hierin nicht zu tadeln. Wer aber darüber hinaus etwas begehrt, das sind die Übertreter. Und denjenigen, die auf die ihnen anvertrauten Güter und ihre Verpflichtung Acht geben, und denjenigen, die ihre Gebete einhalten, das sind die Erben, die das Paradies erben werden, ewig werden sie darin bleiben. Allah Azza wa Jalla beginnt also hier diese Beschreibung der Eigenschaften der Gläubigen mit dem Gebet und endet es mit dem Gebet. Er beginnt es mit der Demut im Gebet und beendet es mit der Fortsetzung und der andauernden Vollziehung der Gebete. Und das erklärt, wie wir zu diesen anderen Eigenschaften kommen, die hier aufgelistet werden. Wie werde ich denn zu jemandem, der diese Eigenschaften hat? Allah erklärt das, indem du anfängst zu beten und indem du weiterhin betest. Das Gebet und die Ibadah als im Allgemeinen sind die wichtigsten Mittel, die einen Charakter, die den Charakter eines Menschen verbessern. Danach werden einige Geschichten der Propheten erwähnt. So berichtet Allah subhanahu wa ta'ala über Nuh. Und danach sagt Allah, dann schickten wir zu ihnen einen Gesandten von ihnen. Dient Allah, keinen Gott habt ihr außer ihm. Wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein? Ayah 32. Und hierzu gibt es zwei Ansichten, wer denn dieser Gesandte ist. Entweder ist es Hud oder Salih, alayhima as-salam. Danach erwähnt Allah Azza wa Jalla die Geschichte von Musa und Isa. Und zu den Geschichten einiger Ayat in dieser Sura gehört der Offenbarungsgrund folgender Ayat. Gewiss diejenigen, die aus Furcht vor ihrem Herrn besorgt sind und die an die Zeichen ihres Herrn glauben und die ihrem Herrn nichts beigesellen und die geben, was sie geben, während ihre Herzen sich davor ängstigen, weil sie zu ihrem Herrn zurückkehren werden, diese beeilen sich mit den guten Dingen und sie werden sie erreichen. Ayah 57 bis 61. So fragte Aisha radiallahu anha, den Propheten sallallahu alaihi wasallam über diejenigen, die hier erwähnt werden, und zwar, die geben, was sie geben, während ihre Herzen sich davor ängstigen. Sie sagte, O Gesandte Allahs, sind das jene, die Alkohol trinken und Diebstahl begehen? Also jene, die etwas tun und Angst haben. Wer sind das? Oder wer sind diese? Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nein, O Tochter des Siddiq, es sind jene, die fasten, beten und spenden, aber befürchten, dass es von ihnen nicht angenommen wird. Diese beeilen sich mit den guten Dingen. Das ist ein Prinzip im Islam, und zwar die Selbstkritik und die mangelnde Selbstliebe im Sinne, dass man zufrieden ist mit sich, also die Selbstgefälligkeit. Was hat das für einen Sinn? Viele denken, ja, soll der Muslim dann permanent in Paranoia leben? Nein, darum geht es nicht. In der Wirtschaft, in den Betrieben kennen wir Qualitätsmanagement. Und stellen wir uns vor, irgendein Automobilhersteller oder Handyhersteller, egal was es auch ist, würde sagen, also ehrlich gesagt, unser Produkt, besser geht's nicht mehr. Unser Produkt hat überhaupt keine Mängel. Es kann nicht sein, dass unser Produkt irgendwie verbessert werden könnte. Das kann nicht sein. Diese Firma wird dicht machen. Es wird nicht weiter Gewinne erzielen. Warum? Weil sie aufgehört hat, selbstkritisch zu sein. Das heißt, die Selbstkritik ist etwas Gutes. Es ist nicht so, dass man denkt, dass man verloren ist, sondern man denkt, nein, mein Gebet war nicht gut genug. Mein Fasten war nicht gut genug. Meine Spende war nicht gut genug. Ich muss nochmal spenden. Warum? Damit ich besser spende. Ich muss nochmal Koran lesen. Warum? Damit ich besser Koran lese. Und genau deswegen sagt Allah, diese beeilen sich mit den guten Dingen. Also das muss man verstehen hinter dieser wunderschönen Ayah. Ebenso wird in dieser Sura ein Moment aus dem Jenseits gezeigt. Und zwar sagt Allah, wenn dann der Tod zu einem von ihnen kommt, sagt er, mein Herr, bring mich zurück, auf dass ich rechtschaffen handeln in dem, was ich hinterlassen habe. Keineswegs. Es ist nur ein Wort, das er so sagt. Hinter ihnen wird ein trennendes Hindernis sein, bis zu dem Tag, da sie auferweckt werden. Ayah 100. Das heißt, die Höllenbewohner, möge Allah uns davor bewahren, wenn sie in der Hölle sind, werden sie Allah anflehen, bitte lass uns zurück. Aber Allah sagt, wenn sie zurückgehen würden, würden sie nochmal das tun, was sie zu tun pflegten. Und Allah erwähnt im Koran an unterschiedlichen Stellen diese Versuche der Höllenbewohner, möge Allah uns davor bewahren, O Allah, wir bitten dich mit deinen schönsten Namen und erhabensten Eigenschaften, dass du uns vor dem Höllenfeuer bewahrst. O Allah, lass uns eintreten ins Paradies ohne vorherige Strafe und ohne vorherige Abrechnung. Die Höllenbewohner versuchen auf unterschiedliche Art und Weise aus der Hölle zu kommen. Und Allah Azza wa Jal erwähnt unterschiedliche Momente im Höllenfeuer, unterschiedliche Diskussionen. Und so berichtet Allah Azza wa Jal zum Beispiel, dass die Anhänger sich streiten mit ihren Anführern in der Hölle, möge Allah uns davor bewahren. Und sie werden ihnen sagen, ihr wart schuld, dass wir hier in der Hölle sind. Ihr habt doch gesagt, glaubt nicht an Allah oder betet nicht oder geht nicht in die Moschee oder zieh dein Hijab aus und so weiter. Ihr habt uns doch gesagt, dass wir nicht als Muslime leben, nicht als Gläubige leben sollen. Da werden die Anhänger sagen, wir sind alle in der Hölle, ja, jeder bekommt seine Strafe, da können wir auch nichts ändern. Ja, und diese Diskussion bringt also nichts. Also gehen sie weiter zu den Wachen im Höllenfeuer. Das sind diese gewaltigen Engel, ja, die im Höllenfeuer die Menschen bestrafen, möge Allah uns davor bewahren. Und sie werden von ihnen verlangen, dass Allah Azza wa Jal doch einen Tag mal die Strafe verringert. Einen Tag soll Allah die Strafe verringern. Aber auch hier bekommen sie das nicht erfüllt. Und danach gehen sie zu dem Chef von diesen Wächtern im Höllenfeuer, und zwar Malik, dieser Engel, und sie sagen ihm, O Malik, Unser Herr soll uns vernichten. Wir wollen nicht mehr leben. Das soll ein Ende haben. Wir wollen endlich sterben, sodass wir nicht mehr auferweckt werden in dieser Hölle. Aber auch das bekommen sie nicht. Und dann bleibt ihnen nichts anderes übrig, als zu Allah Azza wa Jalla zu gehen. Und das erwähnt Allah in dieser Sura. Diese Diskussion oder dieses Anflehen der Höllenbewohner bei Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla sagt darüber:
قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون.
آية 106 und 108. Sie werden sagen: Und wenn du diese Ayat hörst, musst du dir erst einmal vorstellen, das sind Menschen, die sind in der Hölle. Das sind Menschen, die werden gerade bestraft. Das sind Menschen, die leiden. Möge Allah uns davor bewahren. Sie werden sagen: Unser Herr, unser Unglück hat uns besiegt. Und wir waren irregehende Leute. Unser Herr, bringe uns aus ihr heraus. Wenn wir rückfällig werden, dann sind wir wirklich ungerecht. Was wäre jetzt die Antwort? Was stellen wir uns vor, ist die Antwort auf diesen Ersuch, auf diese Bitte? Die Antwort lautet: Er sagt, seid darin verstoßen und sprecht nicht mit mir. O Allah, bewahre uns davor. Deswegen erwähnen die Gelehrten, danach hört man keinen Mucks mehr von ihnen. Zu wem sollen sie jetzt hin? Sie haben es versucht mit ihren Anhängern oder Anführern. Sie haben es versucht mit den Wächtern. Sie haben es versucht mit dem obersten Wächter. All das hat nichts gebracht. Wenn nun Allah sagt, sprech nicht mit mir. Allah Azza wa Jal geht nicht auf ihren Wunsch ein. Allah erklärt ihnen nichts. Er sagt ihnen, Ruhe. Ruhe. Kein Wort. Allah ist nicht bereit, mit ihnen zu debattieren, zu reden. Allah ist nicht bereit, sie anzuhören. Möge Allah uns davor bewahren. Wenn du diese Ayat liest und dann merkst, dass du gerade am Koran lesen bist, dass du gerade ein Muslim bist, dass du gerade jemand bist, der an Allah glaubt, an die Hölle glaubt, an das Paradies glaubt, dann musst du Allah danken dafür. Möge Allah uns vor dem Höllenfeuer bewahren. Diese Sura begann mit dem Erfolg der Gläubigen und endet mit dem Misserfolg der Ungläubigen. So sagt Allah Azza wa Jal, und wer neben Allah einen anderen Gott anruft, für den er keinen Beweis hat, dessen Abrechnung liegt nur bei seinem Herrn. Gewiss, den Ungläubigen wird es nicht wohl ergehen. Und sag, mein Herr, vergib und erbarme dich, denn du bist der Beste der Barmherzigen. Ayah 117 und Ayah 118. Die nächste Sura ist Surat An-Nur, das Licht, und das ist eine medinensische Sura. Surat An-Nur befasst sich mit vielen Benimmregeln im Umgang mit den Menschen. Und so beginnt die Sura mit dem Verbot des Zina, also islamisch illegalem Geschlechtsverkehr. Und auf der anderen Seite erwähnt Allah Azza wa Jalla auch das Verbot der Verleumdung. Das bedeutet, jemanden zu bezichtigen, dass er Zina begangen hat. Und das ist leider sehr verbreitet. Ja. Dass man, auch unter Muslimen, dass man sehr leichtfertig Menschen beleidigt. Ja. Menschen, die Mütter der Menschen beleidigt. Ja. Mit diesem schlimmen Wort. Und das darf man nicht tun. Ja. Du kannst nicht zu jemandem sagen, deine Mutter ist eine, die Sinne begeht, ja, egal mit welchem Wortlaut das auch gemacht wird. Das ist eine große Sünde, das gehört zu den größten Sünden. Und deswegen muss man seine Zunge davor hüten. Ja, das gilt natürlich auch, dass man auch Männer nicht bezichtigen darf. Ja. Und Allah Azza wa Jal tadelt und warnt hier davor, entweder man hat Zeugen, ja, die man hervorbringt, 4 Zeugen, die das bezeugen, ansonsten ist das eine gewaltige Lüge, für die man Yawm al-Qiyamah zur Rechenschaft gezogen wird. Danach wird auch erwähnt in diesem Kontext, was ist, wenn ein Ehemann seine Ehefrau damit bezichtigt, dass sie fremdgegangen ist. Hier gibt es die sogenannte Mula'ana. Mula'ana bedeutet, dass der Ehemann 4-mal schwören muss, dass eben seine Ehefrau fremdgegangen ist. Und das 5. Mal muss er sich selbst verfluchen. Also er muss sich selbst die Verdammnis wünschen, wenn er doch falsch liegen sollte und lügen sollte. Und zwar sagt Allah, und zum 5. Mal, also der 5. Schwur, und zum 5. Mal bezeugt er, der Fluch Allahs komme auf ihn, wenn er zu den Lügnern gehören sollte. Ayah 7. Danach schwört die Frau 4-mal, dass sie eben das nicht getan hat, und beim 5. Mal schwört sie auch, der Fluch soll über sie kommen, sollte sie eben doch etwas getan haben und der Ehemann recht haben. Und wenn das geschehen ist, wenn der Mann 5-mal geschworen hat und die Frau 5-mal geschworen hat, dann sind sie für immer und ewig getrennt. Das ist eine Form der Scheidung. Und bei dieser Form der Scheidung können sie nicht noch einmal zurückkommen. Im Gegensatz zu den anderen Formen. Die klassische Form der Scheidung ist ja, dass der Ehemann 2-mal die Scheidung aussprechen darf. Und innerhalb dieser 2-mal gibt es dann eine Wartefrist von 3 Perioden. Will man zurückkommen, will man die Ehe fortsetzen, dann darf man innerhalb dieser Frist von 3 Monaten zurückkommen, ohne eine neue Eheschließung. Sollte aber diese Frist vergangen sein, also länger als 3 Monate, beziehungsweise 3 Perioden, dann bedarf es einer neuen Eheschließung. Das gilt wann? Nach der ersten Scheidung und nach der zweiten Scheidung. Das heißt, nach der ersten Scheidung sind sie noch in der Wartefrist und wollen zurück, diese Eheleute, dann können sie zurück ohne neue Eheschließung. Ist die Wartefrist schon vorüber, die 3 Perioden, dann können sie auch zurück, aber mit einer neuen Eheschließung. Das geht auch nach der zweiten Scheidung. Auch hier wieder innerhalb der Wartefrist oder nach der Wartefrist. So, was ist, wenn es zur dritten Scheidung gekommen ist? Dann gilt, dass man diese Ehe nicht mehr fortsetzen darf, außer unter einer Bedingung. Und zwar, wenn diese Ehefrau, die jetzt geschieden ist, einen anderen Ehemann heiratet und nicht nur als Scheinehe, um zu dem Ex-Mann zurückzukommen, sondern tatsächlich eine Familie gründet. Also tatsächlich eine Ehe eingeht. Ob es jetzt Kinder gibt oder nicht, das ist keine Voraussetzung. Aber es darf keine Scheinehe sein. So, wenn es dann bei dieser zweiten Ehe zu einer Scheidung kommt, dann darf der Ex-Mann diese Frau wieder heiraten. Das ist eigentlich die Regel. Aber bei der Mula'ana geht das nicht. Das heißt, sollte es tatsächlich zu Mula'ana kommen, dürfen diese Eheleute nie wieder verheiratet sein. Danach geht diese Sura auf die Verleumdung und diese Behauptung und Lüge, die ungeheuerliche Lüge, wie Allah Azza wa Jalla sie genannt hat, über unsere Mutter Aisha radiyallahu anha. Und zwar sagt Allah Azza wa Jalla, diejenigen, die die ungeheuerliche Lüge vorgebracht haben, sind eine gewisse Schar von euch. Meint nicht, es sei schlecht für euch. Nein, vielmehr ist es gut für euch. Jedermann von ihnen wird zuteil, was er an Sünde erworben hat. Und für denjenigen unter ihnen, der den Hauptanteil daran auf sich genommen hat, wird es gewaltige Strafe geben. Aja 11. Allah subhanahu wa ta'ala hat in 10 Ayat, das ist hier die erste davon, in 10 Ayat den Freispruch von Aisha radiallahu anha offenbart. Ganz kurz zur Geschichte. Wie kam es dazu? Aisha radiallahu anha war mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen in einer Karawane, ja, auf einer Reise. Und als sie mal Halt gemacht haben, musste sie mal weg, um die Notdurft zu verrichten. Und früher, mitten in der Wüste oder im Freien, musste man eben so weit, sodass man keine Leute mehr sieht, ja, weil man sich ja entblößt, um die Notdurft zu verrichten. Also ging Aisha radiallahu anha so weit, bis niemand sie sehen konnte. Und das bedeutet schon eine lange Strecke. Als sie zurückkam, bemerkte sie, dass sie ihre Kette verloren hat. Also ging sie wieder zurück, um die Kette zu holen. Und in der Zeit hat sich die Karawane auf den Weg gemacht. Warum? Früher, und das gibt es heute immer noch, gibt es eine Art wie Kabine auf den Kamelen. Und darum sind Vorhänge, sodass man Frauen nicht erkennt, wenn sie auf dem Kamel reiten. Und deswegen dachten die Leute, Aisha radiallahu anha war schon zurück. Sie haben nicht gemerkt, wie Aisha nochmal weggegangen ist, um ihre Kette zu suchen. Also ist die Karawane los. Und als Aisha radiallahu anha zurückgekommen ist, hat sie vorgefunden, dass die Karawane schon weg ist. Also hat sie sich hingelegt. Danach kam Safwan ibn al-Mu'attil, radiallahu an, und hat gesehen, wie Aisha hier alleine ist. Also hat er sie mitgenommen, er hat sie auf seinem Kamel gelegt oder aufsteigen lassen und ist dann selbst gegangen. Und Aisha, radiallahu an, sagte, er hat mit mir kein einziges Wort gesprochen, die ganze Zeit. Nun, als sie dann in Medina eingetreten sind, haben sie die Leute gesehen und da begann einer von den Heuchlern in Medina dieses Gerücht zu verbreiten, und zwar, dass eben Aisha radiallahu anha ein Verhältnis hat mit Safwan und dass sie fremdgegangen ist, dass es so weit gekommen ist. Und dieser Heuchler war der größte Heuchler in Medina, und zwar Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Das war der Oberhaupt oder das Oberhaupt aller Heuchler in Medina. Und so begann dieses Gerücht sich zu verbreiten, und die Menschen haben das aufgenommen und weitergesagt. Und das ist ja immer das Problem bei Gerüchten. Ich habe es ja nicht erfunden, ich sage es ja nur weit. Ja, aber damit unterstützt du ja dieses Gerücht. Und so tadelte Allah Azza wa Jal die Verbreitung, nicht nur die Entstehung des Gerüchts, sondern auch die Verbreitung. Und zwar sagt Allah Azza wa Jal, als ihr es mit euren Zungen aufgegriffen und mit euren Mündern das gesagt habt, wovon ihr kein Wissen hattet und es für eine leichte Sache gehalten habt, während es bei Allah eine ungeheuerliche Sache ist. Ja. 15. Und daraus ist eben zu entnehmen, wie schlimm und schwerwiegend Gerüchte sind. Und bei dieser Verschwörung gegen Aisha radiallahu anha hat auch ein Mann namens Mistah mitgeredet, und Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an hatte ihn finanziell unterstützt, er war ein Verwandter von ihm. Aber als er gehört hat, dass Mistah auch schlecht über Aisha redet, was heißt schlecht, also er hat dieses Gerücht auch verbreitet. Und da sagte Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an, dass er ihm nicht mehr helfen will. Und da offenbarte Allah subhanahu wa ta'ala, und es sollen diejenigen von euch, die Überfluss und Wohlstand besitzen, nicht schwören, sie würden den Verwandten, den Armen und denjenigen, die auf Allahs Weg ausgewandert sind, nichts mehr geben, sondern sie sollen verzeihen und nachsichtig sein. Liebt ihr es selbst nicht, dass Allah euch vergibt? Allah ist allvergebend und barmherzig. Daraufhin sagte Abu Bakr radiallahu anh, doch, ich möchte, dass Allah mir vergibt. Und so hat er weiterhin seine Unterstützung diesem Mann gegeben. Danach werden mehrere Gebote in dieser Sura erwähnt beim Umgang mit den Menschen. Und zwar gehört dazu, dass man um Erlaubnis bittet, wenn man in eine Wohnung eintreten will. Allah sagt, o die ihr glaubt, betretet nicht andere Häuser, die nicht eure eigenen Häuser sind, bis ihr euch bemerkbar gemacht und ihre Bewohner begrüßt habt. Das ist besser für euch, auf das ihr bedenken möget. Wenn ihr niemanden darin findet, dann tretet nicht ein, bis man es euch erlaubt. Und wenn man zu euch sagt, kehrt um, dann kehrt um, das ist lauterer für euch. Und Allah weiß über das, was ihr tut, Bescheid. Ayah 27. Das heißt, bevor man in eine Wohnung eintritt, muss man erstmal um Erlaubnis bitten. Und wenn man dreimal, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gesagt hat, um Erlaubnis gebeten hat und einem wird nicht gewährt, dann geht man wieder nach Hause. Ja, und das ist ein wichtiges Benehmen. Das heißt, man versucht dreimal, ja, klopfen oder klingeln, und nach dem dritten Mal geht man wieder nach Hause. Ja, und man darf nicht sagen, ja, ich weiß doch, du bist daheim und so. Das ist keine Pflicht, dass er dir aufmacht und dich aufnimmt. Es kann sein, er ist müde, er ist krank, er hat keine Zeit, er will sich ausruhen. Das heißt, man muss nachsichtig sein. Und dieses Benehmen gilt auch heute beim Telefonieren und bei WhatsApp und so weiter und so fort. Es gibt Leute, die zwingen dich zu antworten. Ich habe gesehen, du hast die Nachricht gelesen. Hier, die Audio hast du doch gelesen, gehört. Ja, gut, ich habe es gelesen und muss jetzt sofort antworten. Also man muss dieses Benehmen auch hier anwenden. Und Rasul alayhi salatu wassalam hat uns dieses Benehmen eben erklärt. Ein weiteres wichtiges Benehmen ist das Senken der Blicke. Dazu sagt Allah, sagt zu den gläubigen Männern, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham hüten. Das ist lauterer für sie. Gewiss, Allah ist kundig dessen, was sie machen. Und sagt zu den gläubigen Frauen, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham hüten, ihren Schmuck nicht offen zeigen, außer dem, was sonst sichtbar ist. Ayah 30. Das heißt, man darf das andere Geschlecht, ja, also nicht anschauen, nicht ins Gesicht schauen, mit Begierde. Und hier gibt es natürlich die zwei Ansichten unter den Gelehrten. Ist das Gesichtsschleier für Frauen Pflicht oder nicht? Da ist ja bekannterweise, gibt es zwei Ansichten. Diejenigen, die sagen, das Gesicht der Frau ist zu bedecken, die sagen auch, man darf nicht ins Gesicht einer Frau schauen. Und diejenigen Rechtsschulen, die sagen, das Gesicht einer Frau ist nicht zu bedecken, muss man nicht, also Gesicht und Hände, die sagen, man darf einer Frau ins Gesicht sehen, vorausgesetzt, es ist keine Versuchung für einen. Ja, man empfindet dabei keine Lust. Auf jeden Fall ist aber bei allen zu empfehlen, dass man eben die Blicke senkt. Und in dieser Ayah wird auch Al-Hijab als Pflicht erklärt. Allah sagt, und sie sollen ihre Kopftücher auf den Brustschlitz ihres Gewandes schlagen und ihren Schmuck nicht offen zeigen. Ayah 31. Also das ist einer der Belege im Koran, dass der Hijab eine Pflicht ist. Danach werden die Ausnahmen aufgelistet. Also wann muss die Frau keinen Hijab tragen? Zum Beispiel beim Ehemann. Also vor dem Ehemann, vor dem Vater, Schwiegervater, Söhne, Stiefsöhne, Brüder, Neffen. Also allgemein gilt die Regel, alle Männer, die eine Frau nie heiraten kann. Was heißt nie? Es gibt Männer, die darf sie jetzt nicht heiraten. Ja, aber warum? Weil zum Beispiel diese Männer nur temporär verboten sind. Ja, zum Beispiel der Ehemann einer Schwester, weil ein Ehemann darf ja keine zwei Schwestern gleichzeitig heiraten. Diese Schwester, die ist nicht für immer verboten, sondern nur solange dieser Mann mit ihrer Schwester verheiratet ist. Also gilt, er ist nicht für immer verboten. Also muss sie Hijab tragen vor ihm. Aber gemeint ist Männer, die nie geheiratet werden dürfen. Wie zum Beispiel der Vater, wie zum Beispiel der Neffe und so weiter. Oder der Ehemann, den sie eben schon geheiratet hat, also mit ihm gerade verheiratet ist. Vor dem braucht sie natürlich auch kein Hijab zu tragen. Wie bedeckt sich aber eine Frau vor diesen Menschen? Also vor dem Ehemann gibt es ja natürlich keine Bedeckung, die Pflicht ist. Das heißt, beide Eheleute dürfen sich gegenseitig sehen. Aber wie ist es vor dem Vater, Bruder, Sohn, Neffe und so weiter und so fort? Da gilt, dass man sich so anziehen muss als Frau, so wie die Gefährtinnen, die Sahabiyat, sich angezogen haben. Die sind unser Maßstab. So, und wie haben sich die Sahabiyat angezogen? Sie haben alles bedeckt von ihrem Körper, außer Kopf und Hals, die Arme und von den Knien bis zu den Füßen. Diese Stellen haben sie freigelassen. Also, das bedeutet, der Oberkörper bis zu den Knien, das ist die Fläche vom Körper, die bedeckt werden muss. Also was muss nicht bedeckt werden? Haare müssen nicht bedeckt werden, der Kopf muss nicht bedeckt werden, der Hals muss nicht bedeckt werden, die Arme müssen nicht bedeckt werden, die von den Knien bis zum Fuß muss nicht bedeckt werden, aber der Rest, also dieser Rumpf, der muss bedeckt werden, und zwar mit allen anderen Bedingungen. Die Kleidung darf nicht eng sein, sodass der Körper geformt wird. Die Kleidung darf nicht durchsichtig sein. Das sind alles Bedingungen, die auch vor dem Vater, dem Bruder, dem Sohn zu berücksichtigen sind. In Surat An-Nur befindet sich der Lichtvers. Und daher wird ja diese Sura auch Surat An-Nur genannt, und An-Nur ist auch ein Name Allahs subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla sagt:
Allahu nuru samawati wal ard, mathalu nurihi ka mishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله على كل شيء عليم.
آية 35. Allah ist das Licht der Himmel und der Erde. Das Gleichnis seines Lichtes ist das einer Nische, in der eine Lampe ist. Die Lampe ist in einem Glas. Das Glas ist, als wäre es ein funkelnder Stern. Ihr Brennstoff kommt von einem gesegneten Baum, einem Ölbaum, weder östlich noch westlich, dessen Öl beinahe schon Helligkeit verbreitete, auch wenn das Feuer es nicht berührte. Licht über Licht. Allah führt zu seinem Licht, wen er will. Allah prägt den Menschen die Gleichnisse, und Allah weiß über alles Bescheid. Allah Azza wa Jal gleicht hier die natürliche Veranlagung im Menschen mit dem reinen Öl. Wenn es das Wissen und der Glaube erreicht, diese Veranlagung, dann zündet es ein Licht im Herzen an. Und das ist dieses Licht der Rechtleitung. Danach lobt Allah subhanahu wa ta'ala jene Menschen, deren Herzen an den Moscheen hängt, so sagt Allah: Solche Lampen gibt es in Häusern, für die Allah erlaubt hat, dass sie errichtet werden und dass darin sein Name genannt wird. Ihn preisen darin am Morgen und am Abend Männer, die weder Handel noch Kaufgeschäft ablenken vom Gedenken Allahs, von der Verrichtung des Gebets und der Entrichtung der Abgabe, die einen Tag fürchten, an dem Herzen und Augenlicht umgekehrt werden, damit Allah ihnen das Beste von dem vergelte, was sie getan haben, und ihnen von seiner Huld noch mehr gebe, und Allah versorgt, wen er will, ohne zu rechnen. Ayah 38. Ein weiteres häusliches Benehmen in dieser Sura ist jenes Benehmen in folgender Ayah. Allah sagt, O ihr, die ihr glaubt, diejenigen, die eure rechte Hand besitzt und diejenigen von euch, die noch nicht die Geschlechtsreife erreicht haben, sollen euch zu drei Zeiten um Erlaubnis bitten. Vor dem Gebet in der Morgendämmerung, wenn ihr zur Zeit der Mittagshitze eure Gewände ablegt und nach dem Abendgebet. Das sind drei Zeiten, in denen die Blößen von euch sichtbar sein könnten. Es ist außerhalb dieser Zeiten weder für euch noch für sie eine Sünde. Sie gehen oft unter euch umher, und das tut ihr untereinander. So macht Allah euch die Zeichen klar, und Allah ist allwissend und allweis. Ayah 58. Das bedeutet hier, erwähnt Allah Azza wa Jal, dieses Benehmen, dass man eben um Erlaubnis bittet, auch in ein Zimmer zu gehen, innerhalb einer Wohnung. Warum? Weil in diesen drei Zeiten man normalerweise sich ausruht und hinlegt, also sich umzieht auch. Und deswegen muss man selbst in einer Wohnung immer um Erlaubnis bitten, wenn man in ein Zimmer geht. Du möchtest in das Zimmer deiner Kinder oder die Kinder gehen in dein Zimmer, dann muss man erstmal anklopfen, kann ich herein, denn es kann sein, dass jemand sich umzieht. Und das ist ein wichtiges Benehmen. Zum Schluss der Sura werden einige Benimmregeln im Umgang mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt. So sollen die Sahaba um Erlaubnis bitten, wenn sie die Sitzung des Propheten sallallahu alaihi wasallam verlassen. Das heißt, Allah azza wa jal verlangt von den Sahaba nicht einfach so, die Sitzung des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verlassen, denn die Heuchler haben das getan, einfach um ihre Abneigung kundzutun. Und die Sahaba sollten den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht so rufen, wie sie sich selbst rufen, also nicht sagen Muhammad, ja, also einfach so beim Namen, ohne zu sagen Gesandter Allahs, ja, weil das nicht so respektvoll ist. Und damit eben sind wir inshallah am Ende dieses Juz. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Wissen über dieses Buch geben und möge er uns leiten dazu, dieses Wissen auch zu leben. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.